Ein mysteriöses Fieber, bekannt als Kindbettfieber, tötet junge Mütter und auch Säuglinge. Ignaz Semmelweis, heute zu Recht bekannt als der Retter der Mütter. Damals wollte niemand seine Erkenntnisse hören. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ihr wünscht euch immer True Crime und heute ist es wieder Zeit für Krimi. Und diesmal nehme ich dich mit in die dunklen Gassen des alten Wiens, wo ein unsichtbarer Mörder sein Unwesen treibt. Ein Mann steht auf, ganz allein, gegen die Geister der Ignoranz, bewaffnet nur mit seiner Überzeugung und einer revolutionären Idee, die das Potenzial hat, Tausende von Leben zu retten. Aber hör dir die Folge an bis zum Schluss, wenn du mit mir die Schleier der Vergangenheit lüften willst. Es ist wie immer eine wahre Geschichte. Eine Geschichte über Verzweiflung, Verrat und die Suche nach Wahrheit. Und die Wahrheit mitgesucht hat auch ein Hörer, eine Hörerin zur letzten True Crime Folge vom 24. Januar. Nämlich, wenn alle Muskeln versagen, die Geschichte des 8 Monate alten Säuglings. Und wenn du mir hier eine Frage stellst, die ich dir beantworte, dann nennen wir das ja ein Rezidiv. Rezidiv. Und D. Pressin fragt, könnte die Übertragung durch Muttermilch erfolgt sein? Also könnte das Baby Botox bekommen haben durch die Milch der Mama? Ha, coole Frage. Hast du sehr gut mitkombiniert und aufgepasst, würde ich sagen. Kompliment, wie ein smarter Forensiker. Allerdings, nee. An mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, nein. Also, dass Botulinumtoxin über Muttermilch übertragen wird, ist extremst unwahrscheinlich, weil Botox wirkt hauptsächlich lokal, also an Ort und Stelle. Also selbst wenn die Mutter Botox zu sich genommen hätte mit der Nahrung, bei uns Erwachsenen ist die Darmflora so gut, die schützt uns vor der Besiedlung mit Clostridium botulinum, also mit diesem Bakterium, was Botox produziert. Und auch wenn die Mama Botox-Spritzen bekommen hätte, das verbleibt in der Regel lokal an Ort und Stelle und geht nicht in den Blutkreislauf. Also sehr wahrscheinlich ist das Baby wirklich kontaminiert, vergiftet worden durch Lebensmittel wie Honig. Manchmal diskutiert man auch eine staubhaltige Umgebung. Aber Honig wird oft beschuldigt, eben wenn die Babys unter einem Jahr sind und noch keine eigene starke Darmflora haben, die sie beschützt. So wie wir Erwachsene das haben. Also nein, fasse ich die Antwort zusammen. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit war das nicht der Fall. Aber ich habe mich sehr über deine Frage gefreut. Und spannend geht's auch jetzt weiter. Also, ich habe gesagt, ich nehme dich mit nach Wien. Wir schreiben das Jahr 1846. Und in den Hallen des Wiener Allgemeinen Krankenhauses herrscht hektisches Treiben. Ärzte, Medizinstudenten, Krankenschwestern eilen durch die Korridore und die Luft ist erfüllt von dem Geräusch leidender Patienten. Aber hinter der geschäftigen Szene verbirgt sich ein tödliches Geheimnis, eine tödliche Bedrohung, unsichtbar. Nur die Folgen werden gesehen, verheerende Folgen. Denn in der geburtshilflichen Abteilung sterben Frauen, und zwar in erschreckend hoher Zahl. Junge Mütter. Ein mysteriöses Fieber, bekannt als Kindbettfieber, tötet junge Mütter und auch Säuglinge. Und die Sterblichkeitsrate in der Abteilung, die von Ärzten geführt wird, ist erschreckend hoch. Und viel höher als in der Abteilung, die nur von Hebammen geführt wird. Warum? Die Antwort darauf bleibt erst im Nebel. Ich nehme dich mit. Aber eins ist wichtig. 1846 ist die Medizin noch lange nicht so weit wie heute. Ein junger Arzt, besessen von der Idee, dieses Rätsel zu lösen, beginnt nach Erklärungen zu suchen. Er beobachtet, er notiert, er schreibt auf, er vergleicht, er denkt mit, er macht sich wesentliche Stichpunkte. Aber erst als eines Tages ein Freund von ihm, ein ärztlicher Kollege, tragisch verstirbt, kommt er zu einer schockierenden Entdeckung. Der befreundete Gerichtsmediziner bekommt nämlich ganz plötzlich Fieberanfälle, Krämpfe, fällt ins Delirium und stirbt. Und unserem Arzt fällt auf, das sind dieselben Symptome wie das Kindbettfieber. Aber es ist ein männlicher Arzt. Wie kann das sein? Und Umso mehr beschäftigt sich unser junger Arzt jetzt unermüdlich mit diesem Fall. Und er findet heraus, dass sein verstorbener Kollege sich bei einer Autopsie in den eigenen Finger geschnitten hatte. Damals mussten sich Ärzte, Studenten und das ganze medizinische Personal nicht die Hände desinfizieren, bevor sie Eingriffe, Operationen, Untersuchungen durchführten. Also das war unbekannt. Hände waschen war unbekannt, das muss ich mal vorstellen. Desinfektion war unbekannt. Und nachdem er alles andere ausschließen konnte, vermutet unser Arzt jetzt, dass kleine Teilchen von den Leichen, die bei den Autopsien an den Händen kleben bleiben, vermutlich in die frische, offene Schnittwunde des Kollegen gelangt sind, ihn krank gemacht haben und dann zum Tod geführt haben. Damals gab es noch kaum Wissen oder gar kein Wissen über Mikrobiologie und Pathogene. Man wusste noch nichts über Bakterien. Also damit konnte man Keime nicht verantwortlich machen. Man wusste noch nicht, dass es Keime gibt. Und diese verwesenden Leichenpartikel hält er jetzt für die Ursache. Eine kadaveröse Infektion nennt er das. Das ist seine Schlussfolgerung. Also die Autopsie als Schlüssel. Wirklich? Unser Arzt entwickelt eine Theorie, könnten die Ärzte selbst die Überträger dieses tödlichen Feindes auf die Gebärenden sein? Denn oft laufen Ärzte und Studenten, also Medizinstudenten, direkt vom Seziersaal in den Kreissaal und umgekehrt. Händewaschen gibt's noch nicht, Keime sind unbekannt. Aber was unser junger Arzt jetzt vermutet, ist nicht nur mutig, es ist zur damaligen Zeit eine ketzerische Idee. Denn die allermeisten Krankheiten werden immer noch auf schlechte Luft oder auf ein Ungleichgewicht der Körpersäfte zurückgeführt. Das sind die gängigen Erklärungen damals, ja, tatsächlich. Von Bakterien wusste man nichts, unvorstellbar heute. Unser ungarn-deutscher Chirurg und Geburtshelfer ist sich jetzt sicher, dass er auf einer heißen Spur ist. Er lässt nicht locker. Die Symptome des Kindbettfiebers, also Fieberanfälle, Krämpfe, Delirium und Tod, auch bei den Säuglingen, lassen ihn nicht mehr los. Und ihm fällt eben auch auf, dass nur wenige Mütter an Kindbettfieber versterben, wenn die Entbindung auf der Hebammenstation durchgeführt wird. Dagegen sterben im Vergleich mehr als doppelt so viele Frauen auf den Stationen, wenn sie von männlichen Ärzten und Medizinstudenten betreut werden. Weibliche Ärzte gab es damals noch nicht. Was machen Hebammen anders? Und er analysiert, in diese Geburtskliniken kommen die Ärmsten der Ärmsten. Die Frauen dürfen hier kostenlos entbinden. Voraussetzung ist ihr Einverständnis, dass sie von Ärzten in Ausbildung auch entbunden werden dürfen. Die Station, in der nur die Hebammen arbeiten, also nur die Frauen, das ist auch eine Ausbildungsstätte, aber für die Hebammenschule, hier kommen auch die Ärmsten der Armen zur Entbindung. Aber Hebammen sezieren keine Leichen. Hier führt keine Frau Autopsien durch. Und damit kann dann auch keine Übertragung der infektiösen Leichenpartikel, das denkt unser Arzt damals noch, auf die jungen Mütter stattfinden. Und er zieht den Schluss, deswegen sterben so viel mehr Mütter unter der ärztlichen Betreuung. Die damalige Schulmedizin sieht das ganz anders. Man überlegt jetzt, dass vielleicht das Kindbettfieber ausgelöst wird durch Scham, weil ein ärztlicher Mann, also ein Mann, die Frauen untersucht und keine Frau, keine Hebamme. Oder möglicherweise hatten die Priester Angst ausgelöst, wenn sie totgeweihten Gebärenden einen letzten Besuch abgestattet hatten. Und deswegen gab es das Fieber. Oder es könnte an der Geburtsposition liegen. Oder. Aber all das hält unser Arzt für nicht haltbar. Und er sucht weiter und sammelt Beweise. Und am Ende soll er Recht behalten. Es liegt an den Autopsien. Denn vormittags sezieren die Studenten und deren Professoren mit bloßen Händen die Leichen. Und von dort gehen sie auf die Geburtsstation, um die Frauen zu untersuchen und um die Babys zu entbinden. Ohne Händewaschen und Desinfektion. Später wird unser Arzt schreiben, dass es herzzerreißende Szenen gab, als bekannt wurde, dass in der männlich betreuten Klinik so viel mehr Frauen und Babys sterben am sogenannten Kindbettfieber als auf den Hebammenstationen. Auf Knien hätten die Frauen händeringend darum gebettelt, dass sie entlassen werden dürften und auf die Hebammenstationen. Schreibt unser Arzt. Er zieht Konsequenzen daraus. So will er es nicht weiterlaufen lassen und richtet 1847 in seiner Abteilung bei seinen Angestellten im Wiener Krankenhaus Hygieneregeln ein. Die Ärzte und Studenten müssen jetzt ihre Hände desinfizieren und zwar mit Chlorkalk und zwar so lange, bis der Leichengeruch völlig verschwunden ist. Auch die Instrumente lässt er auf diese Weise reinigen. Erst wenn beides geschehen ist, dürfen Untersuchungen und Entbindungen vorgenommen werden. Und tatsächlich. Praktisch umgehend gehen die Sterbefälle auf seiner Station rapide zurück. Die von ihm eingeführte Chlorwasser-Händedesinfektion reduziert nämlich die Streptokokken und alle anderen Keime, die in der Regel das Kindbettfieber verursachen. Und zwar reduziert es sie drastisch. Werbung. Magst du dieses Format True Crime und dich in fesselnde Geschichten zu vertiefen? Dann habe ich einen Tipp für dich, wie du deinen Krimi-Genuss noch intensiver gestalten kannst. Mit köstlichen Snacks von Koro. Heute präsentiere ich wieder mit Stolz die Unterstützung durch die Koro Drogerie, dein Online-Shop für langlebige Nahrungsmittel und um Verpackungsmüll zu minimieren, weil die meisten Produkte direkt vom Erzeuger kommen. Die Auswahl ist überwältigend. Superfoods, Nussmischungen, verführerische Müslis, Granola, Trockenfrüchte, Unmengen mehr. Und jetzt habe ich was Neues entdeckt. Pistazien mit Haut. Da schone ich meine Finger und mein Nagelbett, denn ich muss nicht mehr schälen. Bei Koro im Shop findest du natürlich Pistazien in allen Variationen, geröstet und gesalzen, Pistazien mit Schale, Pistazien geröstet und ungesalzen oder die extra grüne Version ohne Schale. Aber mein Favorit, das sind die Kerne mit Haut. Du kannst die süßen Kerne direkt losnecken und die dünne Haut ist noch dran, was super ist, weil sie diese fein würzige Note gibt, also eine perfekte Kombination. Und natürlich sind die Pistazien naturbelassen und ohne künstliche Geschmacksverstärker. Die Knackarbeit ist schon passiert und du kannst dich 100% auf den Krimi konzentrieren. Aber wie gesagt, bei Koro gibt's noch so viel mehr. Über 1000 verschiedene Produkte, da ist für jeden Geschmack was dabei. Inklusive toller Alternativen zu konventionellen Chips und Schokolade. Und die Qualität steht dabei immer im Vordergrund, was mir natürlich besonders am Herzen liegt. Und für dich, für meine Shotunity, gibt es mit dem Code GESUNDHEIT 5% auf das gesamte Sortiment. Einfach das Wort Gesundheit eingeben, ob groß oder klein geschrieben, ist egal. Und du kannst 5% auf das gesamte Sortiment sparen. Schau doch mal auf www.korodrogerie.de. Alle Details, den Code und den Link findest du wie immer in meinen Shownotes. Und jetzt geht's zurück nach Wien. Werbung Ende. Also vor der Einführung der Händedesinfektion lag die Sterblichkeitsrate im Kindbett in seiner Klinik bei etwa 10-15%. In manchen Monaten sogar über 30%. Nach der Einführung seiner Händedesinfektion sinkt die Sterblichkeitsrate auf 1-2%. In einem Jahr nach der Einführung seiner Maßnahmen fällt die Sterblichkeitsrate sogar auf unter 1%. Wahnsinn! So eine Errungenschaft. Diese Erkenntnisse gehören natürlich geteilt und das Wissen darüber unbedingt sofort verbreitet. Es geht um Menschenleben retten. Unser Arzt hat etwas Unglaubliches entdeckt und will sein Wissen teilen, um die Mütter und Babys zu retten. Wie heißt dieser unbeirrbare Held, fragst du? Sein Name ist Ignaz Semmelweis, heute zu Recht bekannt als der Retter der Mütter. Aber damals wollte niemand seine Erkenntnisse hören. Erst Jahre später, lange nach seinem Tod, wird die Praxis der Händedesinfektion in der medizinischen Welt verstanden und akzeptiert. Denn jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, geht dieser Krimi hier erst richtig los. Ignaz Semmelweis hält im Frühjahr 1850 einen gut vorbereiteten Vortrag vor der Ärztegesellschaft in Wien. Er verweist auf seine Forschungen. Er belegt, er hat jede Menge Daten und Fakten und er bricht eine Lanze für die Art der Desinfektion vor Geburten, die er eingeführt hat. Aber der Applaus bleibt aus. Seine ärztlichen Kollegen sind weder erschüttert noch begeistert. Sie sind wütend, entrüstet. entrüstet. Was Semmelweis da sagt, steht im krassen Gegensatz zu den damaligen Überzeugungen. Es kommt zum großen Medizinskandal. Denn letztendlich behauptet Ignaz Semmelweis ja, dass die Ärzte für den Tod zahlreicher Mütter und Babys verantwortlich gewesen wären. Es ist ein Unding. Zur damaligen Zeit geht das gar nicht. Und obwohl der Rückgang der Sterblichkeit auf seiner Station seine Erkenntnisse beweist, hebt die Krankenhausverwaltung die Vorschrift der Desinfektion von ihm wieder auf. Niemand muss mehr die Hände desinfizieren. Seine tatsächlich bahnbrechende Hypothese wird als unwissenschaftlich abgestempelt und Semmelweis fällt in Ungnade. Ihm wird gekündigt. Er wird verbannt. Er verlässt Wien und geht ins heutige Budapest nach Ungarn, um dort eine Entbindungsstation zu leiten. Auch dort sind die Zustände unhygienisch. Aber aufgrund seiner Erfahrungen schweigt er dazu. 13 Jahre lang. Und das soll ihn später massiv belasten. Erst als er die Pflicht zur Desinfektion auch dort endlich einführt, gehen genau wie damals in Wien die Sterbezahlen der Mütter und Säuglinge drastisch zurück. Und zwar sofort. Auch diese Tatsache, die seine Hypothese erneut bestätigt, ändert nichts an der massiven Ablehnung seiner Theorie. Eigentlich müsste der signifikante Rückgang der Sterblichkeit von etwa 10-30% auf 1-2% als durchschlagender lebensrettender Erfolg anerkannt werden. Aber trotz dieser beeindruckenden Ergebnisse hat er massivsten Widerstand von seinen Kollegen. Die Gründe sind vielfältig. Erstens, er ist seiner Zeit voraus und widerspricht den etablierten medizinischen Theorien, die die Krankheiten eben vor allem auf Ungleichgewichte der Körpersäfte oder miasmatische Einflüsse zurückführen, also schlechte Luft. Zweitens fordert Semmelweis eine Änderung der alltäglichen ärztlichen Praktiken. Natürlich stößt das auf Widerstand, weil es als Kritik angesehen wird. Kritik an der Professionalität der anderen Ärzte. Und drittens kommt erschwerend hinzu, sein Kommunikationsstil ist oft direkt und fordernd und seine Kollegen sind vor den Kopf gestoßen. Semmelweis schreibt, er schreibt mehrere Artikel über das Waschen und Desinfizieren von Händen und Operationsbesteck. Er schreibt ein Buch, die Ätiologie, der Begriff und die Prophylaxe des Kindbettfiebers. Aber das Buch wird in der Luft zerrissen. Viele Ärzte mit eigenen, ganz anderen Hypothesen zu den Ursachen des Kindbettfiebers erklären ihn sogar für verrückt. Für anmaßend. Er bekommt überall Ablehnung. Die Dunkelheit der Ignoranz und des Aberglaubens scheint seine Erkenntnisse zu ersticken. Aber Semmelweis will nicht aufgeben. Er kann die Wahrheit nicht einfach verschweigen. Er kann nicht vergessen. Die Wahrheit, dass er Leben retten könnte, dass er verhindern könnte, dass Babys zu Halbwaisen werden müssen oder sogar selber sterben. Am Ende sagt es Semmelweis sehr deutlich. Er sagt wörtlich, ich trage in mir, dass seit dem Jahr 1847 Tausende von Wöchnerinnen und Tausende von Säuglingen nicht gestorben wären, wenn ich nicht geschwiegen hätte. Er schreibt offene Briefe an sämtliche Professoren der Geburtshilfe. Um dem Morden Einhalt zu gebieten, begründet er seine Angriffe. Ein fataler Fehler, wie sich herausstellen wird. Denn damit ruft er nicht nur erstmalig das Bild von einem Arzt auf, der auch den Tod bringen kann. Nein, er bezichtigt damit seine ärztlichen Kollegen des Mordes. Und das bleibt nicht ohne Konsequenz. 1867 wird er von Kollegen unter einem Vorwand nach Wien gelockt. In einer dunklen Gasse überfallen und gewaltsam in die Landesirrenanstalt Döblin eingewiesen. Wohlgemerkt ohne Diagnose. Dort steckt man ihn in eine Zwangsjacke und in die Dunkelkammer. 2 Wochen später, am 13. August 1865, stirbt er mit nur 47 Jahren in dieser Irrenanstalt. In seiner Krankenakte ist vermerkt, dass die Todesursache eine Blutvergiftung gewesen sei. Auf dem Schmelzerfriedhof in Wien wird er beerdigt. 100 Jahre später, 1963, kommt es zu einer Exhumierung und zur Überführung seiner Gebeine in sein Geburtshaus nach Ungarn. Bei dieser Gelegenheit findet man multiple Knochenbrüche an Armen, an Händen und am linken Brustkorb. Es ist also ziemlich eindeutig, dass er eines gewaltsamen Todes gestorben ist. Und dabei haben wir ihm so viel zu verdanken. Aber seine Arbeit wird nicht vergessen. 2 Jahre nach seinem Tod beginnt der schottische Chirurg Joseph Lister, die Desinfektion von Händen und chirurgischem Besteck zu propagieren. Natürlich erfährt auch er massive Ablehnung. Aber etwa ab 1870 beginnt ganz langsam ein zögerliches Umdenken. Irgendwann finden die Werke von Semmelweis Anerkennung und geben letztendlich den Anstoß für die Entdeckungen der Mikrobiologie von Louis Pasteur. Es dauert immer noch mehr als weitere 100 Jahre, bis im Allgemeinen auch die Öffentlichkeit anfängt, langsam Handhygiene umzusetzen. Und mehr als ein Jahrhundert, nachdem Semmelweis verspottet, bekämpft und mit ziemlicher Sicherheit umgebracht wurde, benennt sich die Medizinische Universität von Budapest offiziell um in Semmelweis-Universität. Zu Ehren seiner unermüdlichen Bemühungen, seines Mutes, die Gesundheit seiner Patienten durch Hygiene zu verbessern. Sein Geburtshaus in Budapest ist heute das Semmelweis-Museum für Medizingeschichte. Heute gilt dieser tapfere Verfechter der Hygiene als Pionier in der antiseptischen Medizin, dessen Entdeckungen letztendlich Tausende von Leben gerettet haben. Er lehrte uns, dass manchmal die größten Feinde unsichtbar sind und dass Wissen, Beharrlichkeit und Mut notwendig sind, um tief in die verwurzelten Überzeugungen und Praktiken einzugehen, diese herauszufordern und umzudrehen. Und manchmal denke ich an ihn. Zum Beispiel, wenn wir über alternative Heilmethoden sprechen. Heute steht zum Beispiel das Heilen mit der Kraft des Geistes, das geistige Heilen, noch absolut am Anfang, wenigstens hier in Deutschland, und wird meistens verlacht. Und ich überlege mir gut, mit wem ich über Chakren und Energiearbeit spreche. So wie ich vor 25 Jahren ausgelacht wurde, wenn ich mit meinen Akupunkturnadeln rumgelaufen bin durch die Uniklinik. Überleg mal, es ist erst knapp 150 Jahre her. Da hat kein einziger Arzt vor der Behandlung seiner Patienten sich die Hände gewaschen und Händedesinfektion war völlig unbekannt. Erst 150 Jahre, unvorstellbar für mich als Chirurgin. Erst 1980 wurde in den USA landesweit das Händewaschen als Regel eingeführt. Also erst 1980. Ignaz Semmelweis hat die Hygiene revolutioniert. Aber seine Geschichte ist mehr als eine Erinnerung an einen medizinischen Durchbruch, finde ich. Sie ist eine mahnende Erzählung über den Kampf gegen die Ablehnung neuer Ideen, über die Bedeutung von Beweisen und darüber, wie soziale Dynamiken und menschliche Egos wissenschaftlichen Fortschritt hemmen, negieren und beeinflussen können. Heute, in einer Welt, in der wir immer noch mit globalen Gesundheitsherausforderungen konfrontiert sind, von Pandemien bis zu Antibiotikaresistenzen, finde ich, erinnert uns Semmelweis daran, wie wichtig das ist, auf harte Daten und Fakten zu achten, innovative Lösungen für möglich zu halten, zu akzeptieren und stets bereit zu sein, unsere Überzeugungen zu hinterfragen, egal wie lange wir sie schon haben, wenn Fakten das erfordern. Ich hoffe, diese Folge hat dich nicht nur unterhalten, sondern auch zum Nachdenken angeregt über Helden der Medizingeschichte, deren Kämpfe und Siege, die ganz oft im Verborgenen liegen. Ignaz Semmelweis mag ein tragischer Held sein, aber seine Geschichte ist ein leuchtendes Beispiel für die Kraft der Wissenschaft, der wissenschaftlichen Methoden und den unermüdlichen menschlichen Geist. Doch, du hast es noch nicht geschafft. Auch bei einer True Crime Folge gebe ich dir heute Hausaufgaben.
Hausaufgaben.
Damit hast du nicht gerechnet. Studien zeigen, dass die richtige Handhygiene einschließlich regelmäßigen Händewaschens und auch Verwendung von Handdesinfektionsmitteln Atemwegsinfektionen zum Beispiel um 16-21% reduzieren kann. Korrekte Handhygiene kann bis zu über 40% Durchfallerkrankungen reduzieren. Und deswegen sind deine Hausaufgaben für heute, für diese Woche, Erstens, überprüf mal zuerst, ob du alles Nötige zu Hause hast für eine effektive Handhygiene. Also hast du genug Seife und zwar an jedem Waschbecken, auch an der Spüle. Hast du ein Handdesinfektionsmittel? Das sollst du gar nicht so oft benutzen, aber es kann total Sinn machen, immer dann, wenn du von draußen reinkommst. Also wenn du unterwegs warst und in deine Wohnung kommst, bevor du jetzt rumläufst und alle Türklinken anfasst, einmal Hände desinfizieren. Das halte ich für eine sehr kluge Platzierung. Bei uns ist das Händedesinfektionsmittel direkt hinter der Haustür und wir desinfizieren nicht den ganzen Tag die Hände. Das ist unnötig in der eigenen Wohnung, aber beim Reinkommen lassen wir gerne fremde Keime draußen. Nimm dir mal ein paar Minuten Zeit. Schau mal, wie dein Haus, deine Wohnung, dein Zuhause ausgestattet ist. Hast du alles? Und zweitens, stell mal ein kleines Hygienekit für unterwegs zusammen. Also dieses Kit sollte Folgendes enthalten. Eine kleine Flasche Handdesinfektionsmittel, einige feuchte Reinigungstücher und eine kleine Packung Seife. Entweder flüssige Handseife, das wäre am schlauesten, finde ich, oder ein kleines Stückchen Seife. Und pack diese Gegenstände in eine kleine Tasche oder einen Beutel, den du leicht in deinem Auto verstauen kannst, in deiner Handtasche, was du immer gut mitnehmen kannst, sodass du unterwegs immer bestens vorbereitet bist. Und versuch doch einfach nur mal eine Woche lang dein neues Kit regelmäßig zu benutzen. Achte mal drauf, wie oft es zum Einsatz kommt und in welchen Situationen es vielleicht besonders nützlich ist. Und dann teil doch deine Erfahrung mit uns in einer der nächsten Episoden. Ich bin gespannt zu hören, wie diese kleine Veränderung deinen Alltag beeinflusst hat. Danke. Danke, dass du heute zugehört hast. Vergiss nicht, deine Gedanken in den Kommentaren zu teilen und mir auf Social Media zu folgen. Sei bewusst. Sei mindful. Sei mutig genug, Fragen zu stellen. Ich wünsche dir noch einen gesunden, schmerzfreien, phänomenalen, liebevollen, erfolgreichen und vor allem glücklichen Tag. Bis nächsten Mittwoch. Vergiss nicht meine Bewertung und deine Hausaufgaben. Deine Cordelia. Ciao.